Ja, das 11. Plenum des ZK der SED, in der Tat Mitte Dezember 1965, ist in die DDR-Geschichte eingegangen unter dem Namen Kahlschlag. Und dieser Name Kahlschlag ist vor allem dadurch entstanden, weil dieses Plenum ganz besonders rigide und ganz besonders intensiv in die Entwicklung der DDR-Kultur eingegriffen hat. Führende SED-Funktionäre haben sich auf dem Plenum ganz besonders scharf und ausdrücklich gegen jede Form von Skeptizismus in der DDR-Kultur geäußert. So hieß dieses böse Wort damals über Anlehnungen an westliche Kultur. Angefeindet wurden vor allem Schriftsteller wie Stefan Heim und Wolf Biermann und Werner Bräunig, dessen Romanentwurf Rummelplatz auf dem Plenum ganz scharf angegriffen wurde. Aber eben auch speziell die Filmemacher der DEFA. Das Plenum war insofern auch etwas ganz Besonderes, weil den Delegierten, immerhin über 170 Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees, die dort am Anfang eingeladen waren, zwei Filme gezeigt wurden, als Negativbeispiele sozusagen, nämlich einmal Das Kaninchen bin ich von Kurt Metzig und Denk bloß nicht, ich heule von Frank Vogel. Und anhand dieser beiden Filme wurde ein Exempel statuiert über das, was angeblich sich in den letzten Jahren alles fehlentwickelt hat im DDR-Filmwesen. Man kann also sagen, dass dieses 11. Plenum ja so eine Art Abbruch war einer vermeintlich liberalen Entwicklung in der DDR-Kultur, die in den Jahren nach dem Mauerbau eingesetzt hatte. Da gab es eine ganze Menge von Künstlern, die gesagt haben, wir sind aus politischer Überzeugung hier in der DDR geblieben und wir wollen jetzt an diesem System etwas ändern. Wir wollen es reformieren, wir wollen es verbessern, wir wollen den Sozialismus nicht abschaffen, sondern wir haben einfach eine Idealvorstellung davon, wie diese Gesellschaft aussehen kann und wir wollen mit unseren Werken darauf einwirken und versuchen, sie in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Und diese Tradition merkt man der Zahl der Filme der DEFA, die in den Jahren 1965, 66 entstanden sind und eigentlich eben in diesen Jahren auch hätten ins Kino kommen sollen, ganz deutlich an. Also dieser Impuls war einfach da zu sagen, wir wirken mit diesen Filmen auf die Gesellschaft ein und wir zeigen eben nicht nur ein beschöntes Bild vom Sozialismus, sondern wir weisen auch auf die Probleme hin und auf die Widersprüche, die es gibt. Und das war eben dann unter anderem ausschlaggebend dafür, dass diese Filme verboten worden sind. Bis zum Plenum waren es drei Filme, die wieder zurückgezogen wurden. Neben Denk bloß nicht, ich heule und Das Kaninchen bin ich, auch Der Frühling braucht Zeit von Günter Starnke. Und im Verlauf des Jahres 1966 setzt dann so eine richtige Zensurwelle bei der DEFA an. Alle Filme mit Gegenwartsthematik werden noch einmal vollständig überprüft und bis zum Ende des Jahres 1966 sind es dann 12 Spielfilme gewesen insgesamt, die verboten wurden, in der Produktion gestoppt worden sind, in den Giftschrank kamen. Die größte Zensurwelle, wenn man so will, in der deutschen Filmgeschichte. Und die Filme konnten zum überwiegenden Großteil alle erst 1989, 90 dann uraufgeführt werden.
Also dieses Plenum des ZK der SED als ein Einschnitt in die Entwicklung der Kulturlandschaft in der DDR. Was mir jetzt so ein bisschen seltsam dabei scheint bei den Filmen ist ja, dass diese Filme, die da verboten worden sind, Filme waren, die in der DEFA, also im staatlichen Filmstudio der DDR, entstanden sind. Warum hat das ZK der SED Filme aus einem Filmunternehmen verboten, das ja selbst eigentlich dem Projekt der DDR sehr verbunden war?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den Sie ansprechen, denn man muss dazu wissen, dass diese Filme natürlich alle erstmal genehmigt worden sind und zwar von den Zensurgremien genehmigt worden sind, die sie im Nachhinein verboten haben. Und wir haben es einfach mit einem Umschwung in der Kulturpolitik zu tun, der ganz signifikant und wichtig ist, um überhaupt verstehen zu können, was damals passiert ist. Es sind ja immer so Wellenbewegungen, die wir in der Kulturpolitik beobachten können. Dinge, die manchmal funktionieren, sind ein paar Jahre später auf einmal wieder verboten. Dinge, die jetzt verboten sind, können innerhalb von kürzerer Zeit zum Beispiel schon wieder erlaubt sein. Und dieses Zeitfenster, was ich vorhin beschrieben habe, dass es diese Aufbruchsstimmung unter den Künstlern gab, das finden Sie in der damaligen Zeit in ganz vielen Bereichen der DDR-Gesellschaft. Wir haben das neue ökonomische System zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik, wo versucht wird, die Planwirtschaft ein wenig zu flexibilisieren. Wir haben einen Aufbruch in der Jugendkultur durch das Jugendkommuniqué, was 1963 verabschiedet wird. Auf einmal hält die Beatmusik vorübergehend Einzug in der DDR. Aber all diese Reformprojekte, die von einem Teil der SED angestoßen worden sind, waren eben den Hardlinern, den Konservativen, Kräften innerhalb der SED schon immer ein Dorn im Auge. Von Anfang an, man hat immer gesagt, wir müssen uns eigentlich viel stärker an der Sowjetunion orientieren und was wir hier angestoßen haben, das läuft in eine völlig falsche Richtung. Und gerade die Beatmusik wird ja dann relativ schnell und abrupt wieder abgebrochen. Man kriminalisiert diese Jugendlichen pauschal als Rowdies, als Staatsfeinde. Und die Hardliner innerhalb der SED setzen sich im Umfeld dieses 11. Plenums durch und nutzen dann einfach auch die Kulturpolitik, um sich zu profilieren. Ein ganz wichtiger Vorwurf an diese Filmemacher war ja, dass sie sozusagen mit ihren Filmen, mit ihren skeptischen Blicken auf die DDR-Gesellschaft die Jugendlichen sozusagen zu Gewalt anstacheln würden. Was natürlich bei Lichte betrachtet ein völlig haltloser Vorwurf war, denn kein einziger dieser Filme ist in der DDR öffentlich aufgeführt worden und konnte dementsprechend auch keinen negativen Einfluss auf die Jugendlichen haben. Aber es war eben so, dass man dieses Feld der Kultur als eine Art Profilierungspraxis genutzt hat, um zu sagen, da zeigen wir jetzt mal, was alles schieflaufen kann, wenn wir so einen liberalen Kurs tolerieren. Und das können wir doch auf gar keinen Fall weiter dulden. Und diese Leute, insbesondere Erich Honecker, Kurt Hager, Konrad Naumann, Paul Ferner, Paul Fröhlich, der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung in Leipzig, das waren diese Leute, die eben dieses Fenster dort genutzt haben, um dann eine radikale Abkehr von der bisherigen liberalen Politik durchzusetzen.
Also Sie haben das jetzt schon erwähnt, die SED-Hardliner fanden viele der Filme, die da verboten worden sind, dass die zur Gewalt angeblich aufrufen würden. Können Sie da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen? Also was fand die SED eigentlich so anstoßerregend an diesen Filmen?
Naja, es ist die Art und Weise, einerseits wie die Jugendlichen dargestellt werden. Also die Filme sind schon sehr mutig, wenn es darum geht, einfach das selbstbestimmte Leben eines Jugendlichen in den Mittelpunkt zu rücken. Denken Sie an den jungen Peter in Denk bloß nicht, ich heule von Frank Vogel, der sehr aufmüpfig ist. Da kommt es zu Schlägereien mit Lehrern etc. Wir haben bei Carla mit Jutta Hoffmann in der Hauptrolle, dem Film von Hermann Schoche, der 1966 verboten wird, eine junge Lehrerin, die aufbegehrt gegen dieses starre Erziehungssystem in der DDR und sagt, sie möchte jetzt hier gerne mal etwas verändern, sie möchte sehr viel stärker auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen. Und das ist natürlich das rührt an einem Kernproblem einfach, wenn man sagt, wie viel Selbstbestimmung lassen wir dort zu und wie viel darf dort auch auf der Leinwand zu sehen sein? Animiert das nicht dann andere Jugendliche dazu, sich selber genauso nach einem selbstbestimmten Leben zu sehen? Aber im Prinzip haben diese Filme ja nur eine Wirklichkeit abgebildet, die ohnehin da gewesen ist, indem man die Filme verboten hat man ja die bestehenden Probleme nicht aus der Welt bekommen. Und das kann man in vielen Bereichen so durchexerzieren, weil die Verbotsfilme von damals miteinander verbindet, ist tatsächlich ein Gespür dafür, dass diese Entwicklung in der DDR nicht so unproblematisch und so glorifiziert gesehen werden darf, sondern dass man eben auch die Widersprüche mit im Blick behalten muss, um eben eine ganze Generation nicht aus dem Blick zu verlieren und um sie auch weiterhin überhaupt für dieses Modell des Sozialismus in der DDR zu begeistern.
Was ich mich gefragt habe, ist, was hat denn das Verbot dieser Filme eigentlich für die betroffenen Filmemacher und Filmemacherinnen bedeutet? Konnten die jetzt trotzdem weiter Filme machen oder haben die dann einfach Filme gemacht, die der SED-Linie dann entsprochen haben oder wie ging es denen dann eigentlich?
Naja, bei 12 Filmemachern, die betroffen waren, werden sie auch 12 unterschiedliche Reaktionen feststellen. Also man kann das nicht auf einen Nenner reduzieren, außer dass man natürlich sagen muss, es ist für alle beteiligten Regisseure eine sehr, sehr tiefe Zäsur in ihrem Leben gewesen. Man kann da unterschiedliche Beispiele anführen. Jemand wie Kurt Metzig, ein sehr renommierter Regisseur damals gewesen, der eben Das Kaninchen bin ich gedreht hat, ja damals hochdekoriert, mehrfacher Nationalpreisträger, einer der Gründerväter der DEFA, der zum Beispiel entschuldigt sich öffentlich für seinen eigenen Film. Also seine Stellungnahme, die er innerhalb des DEFA-Spielfilmstudios abgegeben hat, erscheint als offener Brief im Neuen Deutschland. Später reagiert auch Walter Ulbricht mit einem eigenen Brief darauf. Das ist sozusagen ein wirklich zu Kreuze kriechen und sich entschuldigen für den eigenen Film. Er hat selber später gesagt, dass er sich von diesem Bruch eigentlich nie wieder erholt hat. Andere Regisseure verweigern diese Entschuldigung, wie zum Beispiel Günter Starnke im Fall von Der Frühling braucht Zeit. Der wird kurze Zeit später entlassen. Das Gleiche passiert bei, Ähnliches passiert bei Frank Beyer nach Spur der Steine, der auch nicht bereit ist, sich von seinem Film zu distanzieren und der danach strafversetzt wird, in Anführungsstrichen, und erstmal eine ganze Zeit lang am Theater arbeiten muss, ehe er wieder Filme drehen darf in der DDR. Also diese Brüche, die sind sehr, sehr stark da gewesen. Und selbst wenn die meisten weiterhin Filme gemacht haben und über kurz oder lang wieder bei der DEFA oder beim Fernsehen arbeiten konnten, bleibt der Bruch einfach bis Ende 1989 spürbar und ist auch nicht wieder verheilt, weil es gab so eine Aufbruchstimmung danach einfach bei der DEFA nie wieder. So etwas Gemeinsames, dass mehrere Filmemacher an einem Strang ziehen, dass sie von einer Vision überzeugt sind, wie zukünftige Filme aussehen können, das hat es danach einfach nicht wieder gegeben. Und es ist auch insofern verheerend für die DEFA gewesen, dieser starke Einschnitt, weil es natürlich zur damaligen Zeit einen großen künstlerischen Aufbruch gibt in Europa. Denken Sie an die neuen Wellen in Frankreich oder auch in osteuropäischen Ländern. Diese DEFA-Filme, die dort 1965, 66 verboten wurden, die wären in meinen Augen in der Lage gewesen, sofort an diese europäische Bewegung mit anzuknüpfen, weil sie eben auch zum Teil wirklich ästhetisch sehr innovativ gewesen sind, sich sehr am westlichen Maßstäben orientiert haben. Aber dieser Aufbruch, der durchaus da war und der ein großes Potenzial in sich barg, der ist eben auf sehr harte und abrupte Weise dann abgebrochen worden.
Jetzt haben Sie sich entschieden, 5 dieser DEFA-Filme zu zeigen, die 1965 verboten worden sind. Wie ist denn da die Auswahl dieser Filme erfolgt? Oder anders gefragt, was würden Sie sagen, ist an diesen Filmen heute noch interessant?
Ja, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, immer mal wieder einen Blick darauf zu werfen und sie vor allem nicht nur im Fernsehen zu sehen, wo sie hin und wieder mal gezeigt werden, sondern tatsächlich auch auf der großen Leinwand, denn dafür sind sie gedreht worden. Und man bekommt einfach ein Gespür dafür, wenn man sich die Filme heute wieder anschaut, wie aufregend diese Zeit eigentlich gewesen ist und wie viel utopisches Potenzial darin steckte in diesen Filmen und auch in der Arbeit der Künstler grundsätzlich in der damaligen Zeit, die tatsächlich gesagt haben, dass der Westen in seiner damaligen Form für sie keine Alternative war, sondern die eben nach einem eigenständigen gesellschaftlichen Konzept gesucht haben. Ich finde, es ist durchaus auch immer wieder wert, sich diesen Gedanken nochmal hinzugeben und darüber nachzudenken, was ist davon eigentlich noch da, wie weit kann man sich damit noch auseinandersetzen, inwiefern betreffen die Probleme der Jugendlichen, die in diesen Filmen geschildert werden, vielleicht indirekt auch noch immer unsere heutige Gesellschaft. Und bei der Auswahl der Filme, ja, also ich habe mich jetzt für 5 dieser Verbotsfilme entschieden, einfach um auch ein etwas kompakteres Programm zu zeigen und vor allem auch die Filme zu zeigen, die schon in einer sehr weiten Form damals entweder ganz fertig oder schon in einer fast fertigen Form gewesen sind. Es sind ja auch einige abgebrochen worden, die wir auch heute nur noch in einer sehr rudimentären Form erhalten haben, also die 1989, 90 dann auch so fertiggestellt worden sind, dass die Brüche und die Schnitte einfach, die in diesen Filmen vorgenommen worden sind, erhalten geblieben sind und in der Reihe, die jetzt im UT Connewitz in Leipzig und im Programm Kino Ost in Dresden laufen, da sind sozusagen die 5 Spielfilme dabei, die für mich einfach auch so ein bisschen den gesamten Kern dieser Verbotsfilme von damals repräsentieren.
Der erste Film im Rahmen der Reihe Das Kaninchen bin ich, der ist ja jetzt schon am Montag in Leipzig gezeigt worden. Heute am Mittwoch wird er in Dresden gezeigt. Können Sie was dazu sagen, wie die Veranstaltung in Leipzig gelaufen ist? War das gut besucht? Gab es da schon eine Art Feedback?
Ja, ich war sehr überrascht. Also UT Connewitz war gut besucht an dem Abend. Wir hatten, ich würde mal sagen, so um die 50 Besucher, die da waren, um sich den Film anzuschauen. Parallel wurde ja in Leipzig die Filmkunstmesse eröffnet. Wir hatten die Legida-Demonstration am gleichen Abend in Leipzig. Das sind natürlich immer viele Sachen, die so etwas auch mit beeinflussen können. Aber grundsätzlich gibt es ein Interesse an diesem Film, sie wiederzusehen. Und die Reihe, so wie ich sie jetzt in Leipzig und in Dresden vorbereitet habe, es ist ganz interessant, im Kontext dieses Jahrestages des Plenums erleben diese Filme gerade so eine Art kleine Renaissance. Also sie werden auch in anderen Städten gezeigt. In Berlin wird es im Dezember eine große Reihe mit den Verbotsfilmen gehen. In Halle sind auch einige zu sehen, in München im Filmmuseum. Also auch im Ausland zum Teil in den Goethe-Instituten, die sich dafür interessieren. Momentan gibt es da einfach wieder ein großes Interesse. Das macht sich dann an Jahrestagen fest, was vielleicht manchmal ein bisschen schade ist, wenn sich das nur so um Zeiten dreht. Aber auf der anderen Seite ist so ein Jahrestag natürlich auch ein schöner Anlass, um tatsächlich einfach wieder an diese Filme zu erinnern, zumal sie eben dann in der Breite vielleicht auch gar nicht bekannt sind. Spur der Steine als der große Klassiker, den kennen fast alle und der wird auch immer wieder gerne gezeigt. Aber die anderen Filme, die eben auch noch mit dazugehören, sind gerade für eine jüngeren Generation von filminteressierten Jugendlichen vielleicht gar nicht mehr so präsent. Und dann ist es einfach eine schöne Gelegenheit, sie nochmal auf der großen Leinwand zu sehen.
Und der nächste Film, der dann im Rahmen der Filmreihe gezeigt wird, der trägt den Titel Carla. Der wird am 21.09. in Leipzig und am 30.09. in Dresden gezeigt. Was erwartet uns da für einen Film?
Carla ist der Film, den ich vorhin schon sagte, von Hermann Schoche mit Jutta Hoffmann in der Hauptrolle, die dort die junge Lehrerin spielt, dann eine kleine Dorfschule kommt und dort sozusagen mit ihrem Entdeckergeist, mit ihrem inspirierten Blick an diese Schule kommt und etwas verändern möchte, sich an diesen Strukturen reibt und eben wie sehr schnell lernen muss, dass auch dort nicht alles so leicht zu verändern ist, wie sie sich das manchmal vorstellt. Da erleben wir sozusagen die Geschichte aus der Perspektive einer jungen Lehrerin, wie sie dort zu sehen sein wird. Und dann zeigen wir in der Reihe Weiter Berlin um die Ecke von Gerhard Klein und Wolfgang Kohlhase, ein Film über Jugendliche, die in ihrem Betriebsalltag anecken und auch versuchen, dort etwas zu verändern, aber aber vor allem auch das Lebensgefühl irgendwie der Jahre dort in Berlin sehr, sehr stark spürbar wird in diesem Film. Jahrgang 45 von Jürgen Böttcher ist noch mit zu sehen in der Reihe und am Ende dann eben Spur der Steine von Frank Beyer. Und zu allen Programmen gibt es auch ganz interessante Vorfilme, jeweils entweder einen Trickfilm oder einen Animationsfilm, die auch mit in diesen Kontext des 11. Plenums hineingehören. Etwas, was heute sehr viel weniger bekannt ist, dass eben auch die anderen Filmbereiche der DEFA, sowohl das Trickfilmstudio als auch das Dokumentarfilmstudio, von diesen Verboten mit betroffen waren und wir sozusagen im Vorprogramm zu den Spielfilmen auch jeweils einzelne Verbotsfilme aus dem weitesten Kontext des 11. Plenums aus den anderen Filmbereichen in der DDR zeigen.